Liebe Gemeinde, die Taufe ist ein Blankoscheck, habe ich vorhin gesagt. Ein Blankoscheck, den Gott uns am Anfang unseres Lebens schenkt. Jetzt kann man sich fragen, ist das nicht risky? Ist das nicht, kann das nicht ausgenutzt werden? Und in der Tat scheint es das möglich zu sein, denn es gibt viele christliche Traditionen, die deshalb auch die Kindertaufe ablehnen. Und sagen, eigentlich darf man das erst machen, wenn man erwachsen ist, damit man sicher gehen kann, dass die Erwachsenen sozusagen wissen, was sie tun und dann diese Liebe nicht ausnützen. Aber ich glaube, dass auch das nicht schützen würde. Jedenfalls hören wir in dem Predigttext gleich, wie der Apostel Paulus an die Gemeinde in Korinth schreibt und sie ermahnt, dass sie die Gnade, die Liebe, die sie von Gott geschenkt bekommen haben, dass sie die nicht vergeblich umsonst empfangen haben. Es ist eben das Risiko der Liebe, wenn wir jemanden lieben und unsere Liebe schenken, dann wissen wir nicht, ob sie zurückkommt, ob etwas zurückkommt. Und Gott setzt sich diesem Risiko bewusst aus. Er schenkt uns seine Liebe und wünscht sich natürlich Gegenliebe, aber er kann sie sozusagen nicht erzwingen und er tut es nicht. Er respektiert, ob wir uns ihm anvertrauen wollen oder nicht. Bevor ich Ihnen den Predigttext vorstelle, möchte ich Ihnen ein bisschen den Kontext erläutern. Im Kapitel vorher, da schildert der Paulus im Prinzip, was die Taufe bedeutet. Er schreibt dort von dem, was Jesus für uns getan hat. Er sagt, Gott war in diesem Jesus Christus und hat die Welt mit sich versöhnt. Er hat dadurch, dass er gekommen ist und am Kreuz unsere Schuld getragen hat, hat er sozusagen diese Welt mit sich versöhnt. Alles weggenommen, was uns Menschen von Gott trennen können. Und er sagt, derjenige, der das glaubt, der wird eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur mit ihm verbunden, der bekommt neues Leben. Und deshalb schließt das vorige Kapitel mit den Worten, die Paulus dann an die Gemeinde in Korinth richtet und sagt, so bitten wir an Gottes Stelle, lasst euch versöhnen mit Gott. Paulus hat in seinem Leben selber ganz krass, radikal eine Lebensveränderung gehabt. Er hat gedacht, dass um mit Gott immer ins Reine zu kommen, er sozusagen sich anstrengen muss und moralisch gut leben muss. Ich muss es bringen und er hat gedacht, ich kann es auch. Wenn ich nur gut genug lebe, dann bin ich gut mit Gott. Und dann hat er eine Begegnung mit Jesus Christus und merkt, wow, dieser Jesus, der am Kreuz gestorben ist, der ist der eigentliche Weg zu Gott. Der macht sozusagen, dass ich mit Gott ins Reine komme. Ich selber kann das gar nicht tun. Und jetzt steigen wir in unseren Predigttext ein. Da heißt es, da schreibt Paulus an die Mitarbeiter, an die Gemeinde, als Mitarbeiter Gottes bitten wir euch aber auch, sorgt dafür, dass die Gnade Gottes, die ihr empfangen habt, nicht ohne Wirkung bleibt. In einer anderen Übersetzung heißt es, wir ermahnen euch, dass ihr nicht vergeblich die Gnade Gottes empfangt. Denn Gott spricht, und jetzt zitiert er aus dem Alten Testament, zu der Zeit, als ich dir Gnade schenkte, habe ich dich erhört. Am Tag der Rettung bin ich dir zu Hilfe gekommen. Seht doch, jetzt beginnt die Zeit der Gnade. Jetzt beginnt die Zeit, in der Gott Gnade schenkt. Seht doch jetzt, heute ist der Tag der Rettung. Heute. Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils, heißt es in einer anderen Übersetzung. Paulus erinnert die Gemeinde in Korinth daran, dass Gott jetzt da ist, dass er für dich, für uns jetzt da ist, heute hier. Sorgt dafür, dass ihr die Gnade nicht vergeblich empfangen habt. Nehmt Gott in Anspruch. Lasst es nicht umsonst geschehen sein, was Gott da in Jesus gemacht hat, vor ein paar tausend Jahren oder was auch immer. Jetzt ist Gott für dich da. Lass es nicht vergeblich sein. Lass seine Gnade und Liebe in euer Leben fließen. Als ich in Greifswald studiert habe, da hatte ich ein Seminar und eine große Frage für mich war, was verändert sich eigentlich im Leben von einem Christen? Was ist denn der Unterschied zwischen mir, der ich zum Glauben gekommen bin, und jemandem anderen? Da gibt es doch so viele Menschen, die genauso moralisch oder vielleicht sogar noch viel besser leben als ich. Was verändert sich eigentlich wirklich? Und für uns als Christen stellt sich die Frage auch oft, je länger wir sozusagen als Christen unterwegs sind mit diesem Gott, was verändert sich eigentlich in meinem Leben? Und so bin ich nach dieser Seminareinheit zu diesem Professor nach vorne gegangen und habe ihm diese Frage gestellt. Er hat gesagt, mich frustriert es irgendwie, dass ich von dieser neuen Schöpfung lese und auf mein Leben gucke und denke, eigentlich sehe ich da nicht viel. Was ist denn da anders? Und dann hat er mich angeschaut und hat gesagt, wissen Sie was, Herr Jeschke? Sie haben ein heidnisches Substanzverständnis. Sie haben ein heidnisches Substanzverständnis. Und jetzt habe ich wahrscheinlich ungefähr genauso intelligent geguckt wie viele von Ihnen gerade und habe überlegt, hä? Und dann hat er das ein bisschen erklärt und ich habe es immer noch nicht verstanden. Und dann bin ich mit dem Fahrrad heimgefahren und habe darüber nachgedacht, was er gesagt hat. Und links und rechts von mir sind zwei Studienfreunde gefahren und plötzlich ging mir ein Licht auf und ich sagte, ja, ich habe ein heidnisches Substanzverständnis, so ist das. Mensch, warum bin ich nicht sofort drauf gekommen? Und zwar ist mir aufgegangen, bei den Heiden damals, sozusagen die Antike, jetzt nicht despektierlich gemeint, in der Antike, da hat man sich das so vorgestellt, die Götter gab es irgendwo oben oder woanders. Und die Menschen gab es hier. Die hatten relativ wenig miteinander zu tun. Ja, also manchmal sind die interagiert und haben das Schicksal der Menschen beeinflusst, aber beide waren so mehr oder weniger für sich, eine eigene Substanz. Im christlich-biblischen Weltbild gibt es diese Trennung zwischen Gott und dem Menschen nicht. Christlich-biblisch gesprochen kann man sich den Menschen nicht denken, ohne dass man Gott mitdenkt und umgekehrt schon, aber nicht so rum. Als der Mensch geschaffen wird, da wird er sozusagen mit dem Atem Gottes belebt. Gott kommt in den Menschen und lebt, macht ihn zu einer lebendigen Seele. Und sobald Gott seine Gegenwart nimmt, dann haucht er das Leben aus. Die Vorstellung ist, wir sind so eng mit Gott verwoben, dass du ohne Gott gar nicht leben kannst. Die Beziehung zu Gott macht dich und dein Leben aus. Und wenn die Beziehung zu Gott zerbrochen ist, so sagt es die Bibel, dann ist auch dein Leben zerbrochen, verwirkt. Und deshalb ist es so entscheidend, christlich-biblisch gesprochen, wie deine Beziehung ist. Und wenn sich diese Beziehung verändert, dann verändert sich auch grundlegend dein Leben. Das heißt, was ändert sich als Leben, als Christ oder als Getaufter? Die Beziehung zu Gott kommt auf eine neue Stufe. Sie wird heil, intakt. Gott kommt zu dir, nimmt dich als sein Kind an, räumt alles weg. Und damit ändert sich alles. Was ändert sich als Leben, als Christ? Deine Beziehung zu Gott. Vielleicht kann man sich das so vorstellen, als ich geheiratet habe, hat sich mein Leben durchaus geändert. Wenn ich jetzt leben würde, als ob ich ein Single wäre, wäre das ziemlich komisch, weil ich sozusagen in einer Bindung stehe, die mich fundamental ausmacht. Und auf einer noch existenzielleren, höheren Ebene gilt das auch für mein Leben mit Gott. Es ändert sich fundamental, weil ich mit Gott verbunden bin. Mit dieser Verbindung, mit dieser Taufe kommt Gottes Kraft, sein Geist in mein Herz und Leben. Dort, wo ich ihm Raum gebe, da beginnt seine Gnade Auswirkungen zu machen. Seine Liebe, da wo ich seine Liebe aufnehme, wie in dem Lied, ins Wasser fällt ein Stein, Dort, wo dieser Funken da kommt, da gibt es Auswirkungen. Und Paulus ermahnt die Gemeinde in Korinth und sagt, kultiviert das. Achtet darauf, dass ihr diese Gnade Gottes, diesen neuen Beziehungsstatus, den ihr mit Gott geschenkt bekommen habt, dass ihr den pflegt, dass ihr dem Raum gibt. Und dann wird euer Leben davon geprägt sein und von Liebe geprägt sein, von der Kraft Gottes. Und er sagt, heute ist der Tag und die Zeit, damit anzufangen. Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade, jetzt darum geht es. Man kann einen ganzen Gottesdienst mitfeiern oder halten, ohne einmal mit Gott in Kontakt gewesen zu sein, bewusst. Jetzt ist Gott da. Hier ist er zu dir, um mit dir Gottesdienst zu feiern, auf dich zu mit dir zu reden. Achtet darauf, dass ihr diese Gnade nicht vergeblich empfangen habt. Ein kleiner Exkurs zu Bernhard von Clairvaux, einem Mönch, der hat über die Mitarbeiter damals in der Kirche gesagt, die meisten Mitarbeiter sind wie ein Rohr. Die Gnade Gottes fließt in sie rein und sie fließen, lassen sie gleich rausfließen. Sie behalten sie gar nicht für sich oder so. Sie geben sie immer gleich weiter, aber sie wirkt gar nicht bei ihnen. Ich möchte es ergänzen, manche Mitarbeiter, natürlich nicht in Schriesheim, aber in anderen Gemeinden, sind wie ein verstopftes Rohr. Sie lassen diese Gnade Gottes gar nicht mehr zu sich kommen oder sprechen. Sie vergessen vielleicht ähnlich wie die Korinther, was Gott auf sich genommen hat. Und daran denken wir in dieser Fastenzeit, damit diese Beziehung zu Gott wieder in Ordnung kommt. Und Bernhard von Clairvaux sagt, wir sollen kein Rohr sein, sondern wir sollen sowas sein wie so ein, vielleicht haben Sie das schon mal gesehen, oder so, wir sollen so ein Schalenbrunnen sein. Vielleicht kennen Sie das, da ist sozusagen eine Schale hier oben und da fließt der Brunnen rein. Und wenn diese Schale voll ist, dann fließt es über in die nächste Schale und dann fließt es über in die nächste Schale. Wir sollen die Gnade Gottes, seine Liebe auf uns wirken lassen, uns von ihr füllen lassen, bis sozusagen diese Liebe und Fülle überquillt und zum Segen für unsere Mitmenschen wird. Paulus hat das erlebt und sein Leben ist ein Beispiel dafür, wie Gott radikal einen Menschen, der ein Fanatiker war, ein Mörder, einer, der andere Menschen verfolgt hat, umgekrempelt hat und zu einem Leben der Liebe gemacht hat. Und wir hören mal weiter in diesen Predigttext, wie sich das in seinem Leben ausgewirkt hat, diese Gnade. Wir achten darauf, ich lese einfach, wir achten darauf, dass wir auf gar keinen Fall in irgendeiner Weise Anstoß erregen, schreibt der Paulus. Denn der Dienst für Gott soll nicht in Verruf geraten. Vielmehr beweisen wir in jeder Lage, dass wir Gottes Diener sind. Mit großer Standhaftigkeit ertragen wir Leid, Not und Verzweiflung. Man schlägt uns, wirft uns ins Gefängnis und hetzt die Leute gegen uns auf. Wir arbeiten bis zur Erschöpfung, ohne zu schlafen oder zu essen. Wir achten auf einen einwandfreien Lebenswandel, Erkenntnis, Geduld und Güte, den Heiligen Geist und aufrichtige Liebe. Wir achten außerdem auf die Wahrheit unserer Verkündigung und die Kraft, die von Gott kommt. Wir erfüllen unseren Auftrag mit den Waffen der Gerechtigkeit, die Gott uns in die rechte und die linke Hand legt. Wir erfüllen ihn gleichgültig, ob wir dadurch Herrlichkeit gewinnen oder Schande. Ob wir verleumdet werden oder gelobt, wir gelten als Betrüger und sagen doch die Wahrheit. Wir werden verkannt und sind doch anerkannt. Wir sind vom Tod bedroht und seht doch, wir leben. Wir werden ausgepeitscht und wir kommen doch nicht um. Wir geraten in Trauer und bleiben doch fröhlich. Wir sind arm und machen doch viele reich. Wir haben nichts und besitzen doch alles. Wenn man das so liest, glaube ich, keiner von Ihnen möchte mit dem Paulus tauschen, oder? Paulus, man fragt sich doch, wie kann ein Mensch sowas ertragen? Ich glaube nicht, dass es darum geht, dass Paulus sagen möchte, schaut mal her, was für ein krasser Typ ich bin, sondern es geht ihm um die Erfahrung, dass in all diesen Nöten, die er da erleben musste, Gott ihn durchgetragen hat, dass Gott da war, dass Gott da ist. Und wenn man es liest, so weit weg ist es von dem Christsein, der Erfahrung in anderen Orten der Welt nicht. Da müssen Menschen Verfolgung, Leid und Hunger leiden. Und auch unter uns, glaube ich, gibt es so die eine oder den anderen, der auch gerade schwere Zeiten durchlebt, mit Leid zu kämpfen hat, den Verlust eines lieben Menschen oder mit Schmerzen oder Krankheiten zu kämpfen hat und sich fragt, ist da Gott wirklich noch da? Warum passiert mir das? Und wenn wir nicht Acht geben, dann können diese Fragen auch unseren Fokus verschieben und verblenden für den Gott, der sagt, ich bin da für dich. Gerade in deiner Schwäche, gerade in deinen Fragen bin ich da. Heute bin ich hier, heute ist der Tag der Gnade. Gott ist da, jetzt bei dir. Vor ein paar Tagen oder Woche habe ich von einem Experiment gehört, das noch gemacht wurde, als die Tierschutzversuche noch nicht so hoch angesiedelt waren wie heute. Und zwar ging es darum, dass man einen Affen eingesperrt hat in einen Käfig und hat dann lauter Geräusche und Lichtschocks außenrum auf ihn einwirken lassen und hat dann den Stresspegel gemessen, den dieser Affe durchlebt. Also sollte man nicht nachmachen, aber Sie können sich vorstellen, dass dieser Affe ziemlich verrückt geworden ist und der Stresspegel richtig hoch ging. Und dann hat man diesen Versuch nochmal gemacht und hat in diesen Käfig einen befreundeten Affen reingesetzt und hat nochmal den Stresspegel gemessen und hat festgestellt, dass der Stresspegel um 50% gefallen ist. Das heißt, diese Beziehung, dieser befreundete Affe, der hat dafür gesorgt, dass sozusagen dieser andere Affe ruhig gewesen ist. Zumindest sich der Stresspegel gesenkt hat. Und als ich so drüber nachgedacht habe, in der letzten Woche ging es mir nicht so gut und ich so ein bisschen gefiebert habe, vielleicht deswegen auch dieser etwas absurde Vergleich, da hatte ich immer so dieses Ding, siehe, heute ist die Zeit der Gnade, heute ist der Tag des Heils und ich lag da um 3 im Bett und konnte nicht schlafen und hörte die Stimme irgendwie sozusagen für mich, jetzt können Sie sich denken, das war Fieber oder so oder nicht, ich glaube, das war der liebe Gott, der mir gesagt hat, weißt du was, Kieren, mach dir keine Sorgen mit dem Gottesdienst, ich bin dein Affenfreund, ich bin bei dir. Und ob Sie es glauben oder nicht, mein Stresspegel hat sich gesenkt. Weil ich wusste, Gott ist bei mir. Und es stimmt in einem ganz tiefen Sinn. Gott macht sich für uns zum Affen. Er stirbt für uns. Er macht sich für uns klein, um uns zu zeigen, selbst im Leid, selbst im Tod bin ich bei dir. Und wer sozusagen diesen Gott an seiner Seite weiß, der kann getrost und gut durchs Leben gehen. Und der kann auch zuversichtlich sterben. Der kann aushalten, was der Paulus da hält. Nur so konnte Paulus all diese Sachen zustehen, weil Gott durchstehen, weil Gott für ihn da war. Und so kannst du auch durchstehen, was du gerade vielleicht durchmachst. Weil Gott dir sagt, heute bin ich für dich da. Achte darauf, dass meine Gnade bei dir nicht vergeblich ist. Und ich möchte Ihnen ein Bild zum Abschluss zeigen, hoffentlich. Weil das ist die Einladung, die Gott dir in diesem Gottesdienst macht. Meine Hand ausgestreckt. Schlag ein, lass dich von mir tragen. Das ist Christsein zusammengefasst. Meine Hand in Gottes Hand. Du bist Gottes Kind in der Taufe geworden. Gott sagt, ich bin heute für dich da. Nimm meine Hand an. Lass mich leiten, dich führen, dich tragen. Achte darauf, dass meine Gnade nicht vergeblich in deinem Leben ist. Und ich lade Sie, ich lade euch ein jetzt, wenn wir den Posaunenchor nochmal hören, im Gebet Gott zu antworten und zu sagen, hier bin ich. Egal, was jetzt im Gottesdienst bisher war, Das ist ihre, das ist deine Zeit, mit Gott einzuschlagen. Zu sagen, danke, dass du für mich da bist.